Hallo und herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Von Zeit zu Zeit wollen wir ja auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen geben hier in diesem Podcast. Und heute freue ich mich wieder über einen Kollegen hier aus unserem YouTube-Team, der ein bisschen über seine Arbeit spricht und was er hier jeden Tag tut. Und deswegen sage ich ein ganz liebes, herzliches Willkommen meinem Kollegen Moritz.
Hallo Georg, danke für die Einladung.
Vielleicht magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen und was du vor allen Dingen hier bei uns machst, beschreiben.
Ja, sehr gerne. Also Moritz, mein Name ist Moritz Heusgräfe. Ich darf für YouTube die politische Interessenvertretung für Zentral-, Nord- und Osteuropa verantworten.
Ja, wenn man jetzt den Volksmund manchmal reden hört, dann nennen euch ja Leute auch manchmal Lobbyisten. Das hat auch manchmal eine negative Konnotation. Wie gehst du damit um oder begegnet dir das manchmal auch?
Habe ich auch schon mal gehört, ja. Also es ist in der Tat so, das ist ein beliebtes Vorurteil, also dass mit Lobbyismus sowas wie unsachgemäße Politikbeeinflussung einhergeht. Es gibt einen sehr schönen Satz von Otto von Bismarck, der hat damals mal gesagt, Gesetze sind wie Würste, man ist besser nicht dabei, wenn sie gemacht werden. Und ich weiß auch, dass Vorurteile zu brechen manchmal schwerer ist als Atome. Ich versuche es trotzdem mal. Also letztlich ist es so, dass es bei dem Lobbyismusberuf oder dem Interessensvertreter darum geht, in der Tat einfach die Interessen von einem bestimmten Unternehmen in die Politik zu tragen. Und letztlich ist es so, dass das auch nichts ist, was shady ist. Das ist etwas, was ganz normaler Teil des demokratischen Prozesses ist. Kleine Fußnote, ich bin ja auch Jurist. Das hat das Bundesverfassungsgericht vor über 70 Jahren auch schon festgestellt. Das ist auch ganz klar in den Geschäftsordnungen der Bundesministerien verankert, dass es eine Verbändeanhörung gibt. Das heißt, es ist ganz normaler Teil des politischen Betriebs und es ist auch ein ganz wichtiger Teil. Warum ist das so? Es ist ja so, dass Politiker oft auch fachfremd sind oder zumindest nicht immer aus der gleichen Praxis kommen für das Gebiet, was sie verantworten. Und da ist es ganz wichtig, dass sie letztlich von Personen, die sozusagen mit den Themen ganz eng aus der Praxis auch vertraut sind, sich mit denen austauschen, um sich ein 360-Grad-Bild zu vermitteln. Warum sage ich 360 Grad? Die sprechen ja nicht nur mit uns, die sprechen mit anderen Unternehmen, die sprechen mit Verbänden, die sprechen mit der Zivilgesellschaft, auch ein Bereich oder eine NGO wie zum Beispiel Greenpeace ist Lobbyistin für Interessen des Umweltschutzes. Und am Ende werden dadurch Politikerinnen und Politiker in die Lage versetzt, sachgemäße Entscheidungen zu vollziehen.
Kann man das jetzt mal runterbrechen und ein Beispiel aus deinem Alltag hier bei uns nennen? Du bist hier in Berlin, wir sind im Berliner Google Office. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was das so für Meetings sind und wo du da unterwegs bist.
Also ein ganz konkretes Beispiel, was uns zurzeit beschäftigt, ist das Bürgerfest des Bundespräsidenten. Das ist ja in diesen Tagen, vielleicht für den, der das nicht kennt. Das Bürgerfest ist letztlich einmal im Jahr im Schloss Bellevue. Da wird das ehrenamtliche Engagement von den Mitbürgerinnen und Mitbürgern gewürdigt. Ehrenamtlich engagierte Personen werden eingeladen, um vor Ort zu sein. Und unsere Aufgabe als YouTube ist dort, dass wir zum Beispiel ein Videostudio vor Ort zur Verfügung stellen, wo dann Creator mit der Politik sprechen. Und das ist etwas, wo wir als Team auch stark involviert sind, denn ich bin auch vor Ort. Ich bin sozusagen dort greifbar. Ich spreche mit der Politik, ich tausche mich aus. Es werden Fragen zu den einzelnen Themen gestellt, die uns beschäftigen. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel, was so meinen Arbeitsalltag prägt. Aber natürlich auch ganz viele regulatorische Themen, die uns so beschäftigen.
Aber ganz kurz nochmal zum Bürgerfest des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue. Wer kommt denn dann da so vorbei? Also welche Politiker?
Also ganz unterschiedlich. Das sind MdBs, das sind also Mitglieder des Bundestags. Man ist ja so im Fachsprech. Das sind Personen aus der Zivilgesellschaft. Das können auch Verbandsvertreter sein. Das sind auch Leute von aus den Ländern, von den Partnerländern, also auch internationale Personen, also von bis. Und die sind auch unterschiedlich interessiert. Die haben Themen, die zum Beispiel für uns eine ganz zentrale Rolle spielen. Also alles, was mit Digitalpolitik zu tun hat. Das sind aber auch Leute, die ein ganz viel breiter gefächertes Spektrum haben. Die sind vor allem dort, weil es ihnen um dieses Thema gesellschaftliches Engagement, gesellschaftlicher Zusammenhalt geht.
Ja, und wenn du jetzt hier im Office bist und hier Termine machst oder auch Einzeltermine, was steht da so auf der Agenda?
Ja, also letztlich sind das Themen von bis, also alles, was YouTube für YouTube von Interesse ist, sind Themen wie Medienregulierung, Jugendschutz, Urheberrecht, Datenschutzrecht. Ich glaube, ein Nordstern, die uns beide verbindet, alle eigentlich, die bei YouTube tätig sind. Wir, für uns ist es ganz, ganz wichtig, einerseits, dass YouTube ein Ort ist des freien und offenen Diskurses, mhm, und zum Zweiten, dass die Sicherheit unserer Community ganz weit oben steht. Und wenn man sich das anschaut, ist es natürlich so, dass für uns regulatorische Themen vor allem relevant sind, die darauf Einfluss haben oder die das determinieren. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wie läuft die Moderation unserer Inhalte? Alles, was mit Regulierung dieser Moderation, Digital Services Act beispielsweise, zu tun hat, ist für uns relevant. Wir haben ja bei der Moderation von Inhalten letztlich drei Grundsätze. Ein Grundsatz ist eben, dass wir Inhalte entfernen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Wir machen zuverlässige Inhalte besser sichtbar, wenn es drauf ankommt, vor allem bei Themen wie News oder anderen sensibleren Themen wie zum Beispiel Gesundheit. Und wir belohnen eben auch Creator, die diese zuverlässigen Informationen zur Verfügung stellen. Und für eine unserer Kernaufgaben ist als Public Affairs Abteilung auch dort ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen, also Transparenz dort auch zu schaffen. Wir veröffentlichen ja einmal im Quartal den Transparenzbericht, den YouTube Transparency Report. Und da geben wir einen ganz klaren Einblick, wie viele Inhalte runtergenommen wurden von unserer Plattform, wie wir sie moderieren, weil da natürlich auch viele Fragen einhergehen und da es ganz wichtig ist, dass dann eben auch gesellschaftlich dort Transparenz herrscht.
Ich würde sagen, den Report verlinke ich mal hier in der Episodenbeschreibung. Was ist denn so im letzten Quartal gelöscht worden? Kannst du da ein Beispiel nennen?
Ja, also es ist so, dass wir insgesamt eine große Vielzahl an Inhalten haben, die auch runtergenommen werden. Das sind 8,6 Millionen, die sozusagen im ersten Quartal 2025 an Videos wirklich runtergenommen wurden, weil sie gegen unsere Community Guidelines verstoßen. Unsere Community Guidelines sind ja sehr vielfältig. Da sind Vorgaben gegen Spam, da sind Vorgaben, die sozusagen Hate Speech beinhalten.
Nacktheit,
also wirklich sehr, sehr breit. Wir entfernen ja auch Kommentare. Die Zahlen, die wir dazu haben, sind auch ganz interessant, alle im Transparency Report. Nachlesbar in Deutschland ist es so, dass wir ungefähr 90.000 Videos in Q1 2025 runtergenommen haben. Ein Punkt, auf dem wir, glaube ich, also das ist eine Zahl, die ich immer sehr, sehr gut anführe und ich glaube, darauf können wir bei YouTube auch sehr stolz sein, ist die sogenannte Violative View Rate, die wir haben, die bei 0,11% liegt. Was ist diese Violative View Rate? Das sind sozusagen die Video-Views, die auf Inhalte entfallen, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Also wie viele gucken sich das dann an? Wie schnell sind wir, damit sie runterzunehmen von der Plattform? Und 0,1%, das bedeutet, dass von 10.000 Aufrufen 11 auf diese Inhalte entfallen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Zahl, zumal die seit Jahren rückläufig ist.
Wow, cool. Was für eine Rolle spielt denn da auch die KI bei dem Entfernen der Inhalte, die gegen die Guidelines sind?
Also eine ganz, ganz große. Und ich glaube, weil natürlich mit dem Thema künstliche Intelligenz ja auch immer auch viele Fragen einhergehen, damit auch Herausforderungen einhergehen, ist es, glaube ich, auch wichtig, die Chancen zu betonen. Und wir nutzen künstliche Intelligenz für die Moderation von Inhalten sehr, sehr effektiv. Über 97% der Inhalte, die wir von der Plattform runternehmen am Ende, werden durch künstliche Intelligenz, durch Machine Learning am Ende identifiziert. Ja, und es ist auch so, dass über 80% der Inhalte runtergenommen werden, bevor sie überhaupt 10 Video-Views haben. Und ohne künstliche Intelligenz wäre so ein Plattformbetrieb, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellbar.
Ja, Wahnsinn. Und wenn jetzt zum Beispiel mal eine Maschinenentscheidung falsch ist, dann können ja unsere Userinnen und User da auch manuell gegen Einspruch einlegen. Und dann wird aber ein menschlicher Review stattfinden, ne?
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir legen diese Kontrolle eben nicht nur in maschinelle Hände. Das ist für uns ein Tool, wie so oft. Künstliche Intelligenz soll ja viele Prozesse erleichtern und auch nicht komplett ersetzen. Der menschliche Faktor ist ein ganz, ganz zentraler. Und ich glaube, deswegen ist auch die Funktion von so Public Affairs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig, dass man eben sieht, das sind Leute zum Anfassen, mit denen man auch darüber reden kann.
Ja. Und welche Rolle spielt KI jetzt bei dir auch in deinem Job oder allgemein bei YouTube aus deiner Sicht und auch aus deiner Arbeit heraus?
Ja, also eine extremst hohe, kannst du dir vorstellen. Am Ende des Tages, habe ich ja gerade schon erwähnt, gehen ganz viele große Chancen damit einher, aber natürlich auch ein paar Herausforderungen. Was bedeutet das für meine Arbeit? Also einerseits ist es ja so, dass KI auch zunehmend, insbesondere in Europa, muss man ja sagen, stark reglementiert wurde und wird. Der Europäische AI Act ist dort zu nennen und auch seine Umsetzung in Deutschland ist so etwas, was uns im Public Affairs Bereich stark beschäftigt. Aber auch, dass wir eben Aufklärungsarbeit leisten, dass wir sprechen mit Partnern, mit der Politik darüber, was sind Chancen und Herausforderungen, die mit KI einhergehen. Ich spreche natürlich persönlich lieber ein bisschen lieber über die Chancen. Kann da, wenn du magst, auch vielleicht ein, zwei Beispiele nennen.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist so, dass wir nicht nur davon überzeugt sind, sondern dass es gelebte Praxis ist, dass mit künstlicher Intelligenz eben viele Produktionsprozesse erleichtert werden und teilweise Produktionen auch einfach stattfinden, die sonst gar nicht in der Praxis möglich wären. Ein Beispiel, was wir zum Beispiel bei YouTube haben, ist DreamScreen. DreamScreen ist ein Tool, das es ermöglicht, bei den YouTube Shorts über eine Texteingabe, über Prompts Hintergründe zu kreieren, die dann im Hintergrund laufen. Also zum Beispiel fliegende Kühe kann ich als Creator im Hintergrund haben oder fliegende Basketbälle oder Personen, die Skifahren. Je nachdem, welches Thema ich mir jetzt nicht schaffen kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. 96% unserer Creator sagen bereits, dass sie Generative AI Tools, die im ganz normalen Produktionsalltag nutzen. Wir haben ein klares Credo allerdings, KI soll niemals den kreativen Prozess ersetzen, sondern eben nur ergänzen. Und dafür sind solche Tools, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Mhm. Wir haben ja über die Chancen gesprochen, genauso wie die Herausforderungen. Aber erklär doch mal vielleicht noch mal ganz kurz konkret, wo ist denn da so die Bandbreite beim Thema KI auf YouTube? Wo sind die Diskussionen?
Ja, das ist sehr gut, dass du es fragst. Da kann ich vielleicht noch zwei, drei Einblicke darin geben, wie wir mit dem Thema KI auch bei YouTube umgehen. Für uns ist ein vertrauensvoller Umgang dabei ganz zentral und das schlägt sich letztlich in drei Bereichen wieder. Der eine Bereich sind die internen Regeln, die wir konsequent durchsetzen auf unserer Plattform, wenn es um das Thema KI, aber auch darüber hinaus geht. Also eine Grundregel von YouTube ist, wir sagen, dass unsere Community-Guidelines gelten und zwar unabhängig davon, wie der Content erstellt wurde, ob er jetzt synthetisch oder mit künstlicher Intelligenz erstellt worden ist oder nicht. Wenn er gegen unsere Community-Guidelines verstößt, wird er runtergenommen, sonst kann er eben online bleiben. Aber uns ist natürlich klar, dass auch Sonderregeln beim Thema künstliche Intelligenz erforderlich sind und wir uns da ein Stück weit anpassen mussten. Deswegen haben wir auch vor einem Jahr neue Regeln zur Transparenz von künstlicher Intelligenz oder mit künstlicher Intelligenz erstellten Inhalten geschaffen. Es ist so, dass wir vorgeben, dass Creator offenlegen müssen, wenn sie realistische Inhalte mit KI oder synthetischen Medien erstellt haben. Und die Folge ist eben, dass es ein Label in der Videobeschreibung gibt oder wenn es um sensitive Inhalte sich handelt, wie zum Beispiel Gesundheitsthemen, dass das sogar dann im Videoplayer auftaucht. Zweiter Aspekt ist die Regulatorik. Wir haben ja so das Credo bei YouTube, dass das Thema KI zu wichtig ist, um es nicht zu regulieren. Deswegen begrüßen wir auch konstruktiv regulatorische Prozesse, die sinnhaft das Thema angehen. Und wir haben deswegen beispielsweise auch den Code of Practice des AI Acts unterzeichnet, Klammer auf. Übrigens hat das nicht jedes Plattformunternehmen gemacht. Wir haben das gemacht, weil wir das eben richtig finden. Das ist ein freiwilliger Leitfaden für ihr Unternehmen, wenn es um die Umsetzung des AI-Acts geht. Und ja, YouTube und Google engagieren sich eben auch in Industriebemühungen, wenn es um die Festigung von Standards geht. Mhm. Und der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, wie wir operativ damit umgehen. Operativ ist es so, dass wir unsere Creator und unsere Partner sehr, sehr stark mitnehmen, wenn es um die Erstellung von KI-Tools angeht. Wir testen, nehmen uns dafür auch Zeit. Wir testen neue Tools und Initiativen, machen dann auch Prozesse in Pilotgruppen und nehmen dann Feedback auch mit. Auch da haben wir diesen partnerschaftlichen Ansatz.
Nachfrage zu Punkt 2. Wenn jetzt ein Creator die Kennzeichnungspflicht nicht ernst nimmt und dem nicht nachkommt, dann kann er auch bestraft werden.
Dann kann er auch bestraft werden, dann wird er darauf hingewiesen am Anfang. Aber wenn er das mehrfach macht, kann das eben auch weitere Konsequenzen haben. Bis auch, wenn konsequent eben gegen unsere Community-Guidelines verstoßen wird, kann das auch dazu führen, dass ein Channel geschlossen wird.
Mhm. Ja. Ja, du hast gerade angesprochen, die Creator. Es gibt ja ein sehr gutes, großes Ökosystem von Creatern in Deutschland. Ich glaube, wir haben 700 Kanäle mit über 1 Million Abonnenten in Deutschland. Das ist ja mittlerweile Wahnsinn, wie groß das Ökosystem in Deutschland geworden ist. Wie kann man das denn so greifen, wenn du jetzt zum Beispiel ja, Regulierern oder der Politik redest, was YouTube zum Beispiel in Deutschland jetzt speziell bei dieser Creator-Gruppe, was dort für einen Impact geleistet wird oder für eine Spur hinterlassen wird, auch in Deutschland, in der Wirtschaft oder halt eben ja in der Creator-Ökonomie.
Ja. Das ist super, dass du mich darauf ansprichst, weil wir haben vor kurzem den neuen Economic Impact Report gelauncht. Das ist sozusagen ein Report, den wir in Deutschland einmal im Jahr herausbringen, der genau diesen Beitrag der Plattformökonomie seitens YouTube für den Standort, für den Kreativitätsstandort Deutschland hervorbringt. Für mich war besonders spannend, wir hatten vor ein paar Tagen das YouTube Festival. Das ist für dich als alten Hasen schon ganz normal. Für mich war das erste Mal, dass ich das vor Ort mir anschauen konnte und das hat einen extremst guten Eindruck darüber verschafft, was eigentlich an YouTube alles hängt, wie viele Creator daran hängen, was für tolle Partner daran hängen und was das eigentlich für ein Beitrag ist, den YouTube für den Kreativitätsstandort in Deutschland leistet. Da vielleicht so zwei, drei Zahlen dazu, die ich immer ganz beeindruckend finde. Also es ist so, dass im letzten Jahr, das ist ja mal rückwirkend auf ein Jahr 2024, über 1 Milliarde Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt durch YouTube beigetragen wurde und mehr als 28.000 Arbeitsplätze geschaffen worden sind. Das Tolle ist, dass es da eine Dynamik gibt. Das ist eine Zahl, die steigt immer schrittweise. Wir hatten da im letzten Jahr, waren es glaube ich noch 900 Millionen Euro und 25.000 Arbeitsplätze. Und das sieht man, dass das eben signifikant steigt. Toll ist, und ich glaube, das ist etwas, was man immer wieder sehr gut nach außen tragen kann und auch muss. YouTube ist ein ganz tolles Tool für unsere Creator, wirtschaftlich auch erfolgreich zu sein. Das ist eben nicht nur ein Tool, was auch ganz zentral ist seit jeher, sich eben auszudrücken, dass auch Minderheiten Gehör finden. Das sagen wir ja immer, dass es letztlich ein Tor ist zur Welt, YouTube, und dass es eben ein Tool ist, damit jeder auf der Welt Gehör finden kann. Nein, es ist eben auch eine Möglichkeit, dass man Geld verdient. Wir schütten ja ungefähr 50% unserer Umsätze über das YouTube-Partners-Programm an die Creator aus, haben da in den Jahren vor 2024 über 70 Milliarden US-Dollar an Urheberkünstler und Medienunternehmen ausgeschüttet. Das ist eine unglaubliche
hohe, glaube ich, ne?
Ja, also genau, in 3 Jahren. Also das ist eine wirklich extremst hohe Zahl. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wie großartig die Plattform da eben auch für diejenigen, die auf der Plattform agieren, auch Beitrag leisten kann.
Ich habe mir natürlich den Impact Report von euch auch nochmal angeschaut. Da gibt es ja auch eine Landingpage. Ich würde das auch mal verlinken. Super. Und da habe ich gesehen, dass wir da von Vollzeitäquivalenten sprechen. Also, dass wir jetzt ja nicht 30.000 Leute, 28.000 Leute anstellen, sondern damit sind verbundene Arbeitsplätze in der Kreativindustrie gemeint. Ne? Also das fand ich auch interessant. Also dass wir sind ja jetzt nicht ein Arbeitgeber für einen YouTube-Creator, sondern wir schaffen sozusagen das Ökosystem, damit dort eine Kreativindustrie florieren kann. Kannst du da mal so Beispiele nennen, dass ja auch mittlerweile Creator nicht nur in ihren kleinen Gemeinden, aber in ihren Schlafzimmern oder wo auch immer sie gerade drehen sind, sondern das sind ja mittlerweile auch Medienunternehmen geworden, ja, oder?
Absolut. Also schöne Beispiele führen wir in dem Impact Report auch an. Das sind Beispiele wie die Musikerin Leonie, Creator wie Kiki's Kitchen. Das sind alles Personen, die eigentlich eigene Unternehmen geworden sind, die ganz viele Leute eben auch anstellen, um eben ihre Inhalte am Ende an den Mann und an die Frau zu bringen. Übrigens im Impact Report sind nicht nur diese tollen Creator-Stories drin, da sind auch Stories von traditionellen Medienmarken wie dem ZDF drin, die eben auch zeigen, wie sie auf YouTube erfolgreich sein können. Das ist, glaube ich, etwas, was ich immer sehr, sehr gerne hervorhebe und was auch, glaube ich, zentral ist. Wir sind ein Partner der Kreativitätsbranche, der Medienunternehmen und der einzelnen Creatorinnen und Creator eben auch. Und am Ende des Tages ist es so, wir sind dann erfolgreich, wenn es auch unsere Creator auf unserer Plattform sind.
Okay, wenn ich nochmal kurz in den Report reingehe und jetzt die Seite aufschlage, wo Kiki zu sehen ist, Kiki's Kitchen, finde ich sehr beeindruckend. Eine Creatorin, die mit ihrem Mann angefangen hat, Content hochzuladen und mittlerweile wie viele Angestellte hat. Also ich denke, da ist ein ganzes Team dahinter, weil sie auch ja, ich glaube, mittlerweile 2 Shops betreiben im Westen Deutschlands. Das sind genau diese Beispiele, ne, wo also wirklich kleine Firmen entstehen rund um das Thema YouTube.
Ja, und ich glaube, das ist eine der Aufgaben auch unseres Bereichs dieses, so ein Thema, so ein klassisches Thema, was auch in der Politik noch besser verankert werden kann und muss, dass das eben nicht die einzelnen Creator sind. Und ich glaube auch, dass mit, sondern eben da diese ganzen, ja, mittlerweile Unternehmen, muss man ja sagen, dahinter stehen, die eben wirklich Arbeitsplätze schaffen. Und hinzu kommt eben auch, dass natürlich das Inhalte sind, die am Ende des Tages heute sich wirklich mit traditionellen Medien auch wirklich messen lassen können. Also das ist qualitativ dermaßen hochwertig, was wir finden. Es gibt ja auch so ein Credo, was ich immer wieder gehört habe beim YouTube-Festival, it's the new Hollywood sozusagen. Mhm. Das ist das Ziel, dass man letztlich auf YouTube so qualitativ hochwertige Inhalte hat, dass man dort alles findet, von dem kleineren, von der kleineren Produktion bis zu den großformatigen Bildern, die auch auf der großen Leinwand gut funktionieren. Und ich glaube, wenn wir das weiter so verfolgen, ist YouTube dann auch ein Ort, der wirklich für alle Arten von Content dann eben auch ein spannender, der von Content-Kategorien ein spannender Platz sein kann.
Ja, ich habe gesehen, dass, ich habe ja eben die Zahl genannt, 700 Kanäle haben über 1 Million Abos. Das ist ja ein Zuwachs von 25% vom Vorjahr. Das ist ja ein Zeichen, dass es dem Ökosystem sehr gut geht, also der Kreativindustrie supported by YouTube, weil insgesamt ist natürlich in der deutschen Wirtschaft ein schwieriges Jahr, aber man sieht hier, dass dort auf YouTube allein, was das Wachstum angeht, auf jeden Fall der Graph nach oben geht. Ne?
Ja, absolut. Der Punkt ist, glaube ich, an der Stelle zu betonen, dass wenn man die Chancen, die YouTube bietet, auch konsequent ergreift, dass man dann auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die YouTube bietet, dann auch wirklich vollends für sich nutzen kann. Und was uns sehr motiviert ist, dass wir auch zuletzt eben immer stärker sehen, dass viele Partner das auch für sich als Chance begreifen, dass man kann ja ganz unterschiedlich mit YouTube umgehen. Man kann YouTube komplementär nutzen, man kann sagen, man nutzt es ausschließlich exklusiv für seine Inhalte, man nutzt andere Plattformen. Also ich glaube, das muss auch jeder für sich, glaube ich, selbst vom Medienunternehmen über einzelne Creator für sich selbst erschließen, welche Strategie dort am besten ist. Fakt ist auf jeden Fall, dass sehr, sehr viele Creator diese Möglichkeiten, die YouTube nutzt, nicht nur für sich als kleines Hobby nutzen können, sondern eben auch, um dort eben komplett ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Mhm. Ja, sehr interessant alles. Den Report, wie gesagt, werde ich nochmal verlinken hier in den Shownotes. Da sind auch ein paar schöne Beispiele dabei, wie Creator das machen. Man merkt ja, dass du, ich glaube, du bist dieses Jahr zu YouTube gekommen.
Ja, Anfang
also des Jahres. Man merkt sehr, dass du gut angekommen bist und dir der Job sehr, sehr Spaß macht. Was kannst du jetzt so aus dem ersten Jahr hier bei YouTube so für Erfahrungen hier mal mit den Hörerinnen und Hörern teilen, was das Spannende an diesem Job ist?
Ja, also ich glaube, man kann das getrost als Traumjob bezeichnen, wenn man sich für Themen wie Medien, wie Plattformen, wie Digitalisierung unterhält, weil hier läuft alles zusammen. Mhm. Man hat Kontakte mit den klassischen Medien, mit den jüngeren Creatern, mit unterschiedlichsten Inhalten. Wie so oft im Berufsleben ist es so, Georg, das Team ist am Ende das, was Spaß macht. Was ich als extremst gewinnbringend empfinde, ist, dass es hier lokal, aber auch international unglaublich motivierte, spannende, interessante Ansprechpartner sind. Ich habe das ja eingangs gesagt, ich bin ja für viele Märkte zuständig. Mhm. Ne? Und das ist so, das ist ja gar nicht möglich, ohne lokale, starke Teams vor Ort zu haben. Das sind ja über 20 Länder am Ende des Tages, auch wenn man sich natürlich auf einzelne Länder fokussiert. Ohne dieses tolle Team, ohne diese motivierten Menschen wäre das nicht möglich. Und das ist großartig, dass ich Teil von dem sein kann.
Wie ist denn das, wenn du dann deine Termine machst? Das, denke ich, ist doch auch interessant, gerade so für Politikerinnen und Politiker, sich mal mit jemandem von YouTube zu unterhalten, oder?
Ja, also das ist genau der Punkt. Wir merken ja auch, also es ist für uns immer besser, wenn man mit uns spricht, als über uns spricht. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch etwas, was Google und YouTube sehr konsequent machen. Wir nehmen ja Termine in aller Regel wahr. Wir sind ja auch ganz oft auf Panels vertreten. Wir kommen gerne in den Dialog mit der Politik, weil wir auch, glaube ich, sehr, sehr viele Vorurteile am Ende ausräumen können. Es gibt natürlich auch wie in jedem Unternehmen auch Themen, die man sich anschauen muss und wo es auch Kritik gibt und die schauen wir uns dann immer an. Fakt ist aber, glaube ich, dass vieles auch auf Missverständnissen beruht und dass es deswegen ganz wichtig ist, im Dialog zu bleiben. Übrigens nicht nur mit der Politik, sondern auch mit der Zivilgesellschaft. Da ist es so, dass wir das auch extremst gerne machen und da eben auch versuchen, unseren Ansatz letztlich zu erklären.
Lieber Moritz, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ein gutes Bürgerfest beim Bundespräsidenten, gute Gespräche. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und mal so ein bisschen ja durchs Schlüsselloch hast gucken lassen, was deinen Job angeht. Und ich wünsche dir noch einen super Tag und bis bald.
Vielen Dank, Georg.